Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland vom Samstag, dem 21. Februar 2026. Es ist ja hochinteressant, was da draußen so alles passiert. Gestern ein Hammerurteil des obersten amerikanischen Gerichtshofs, der dem US-Präsidenten Donald Trump ganz massiv die Flügel stutzt. Und zwar kommen ausgerechnet die von Trump selber nominierten konservativen Richter mit einer Mehrheit, mit einer klaren Mehrheit von 6-3 zum Schluss, dass seine Zollpolitik einen eklatanten Machtmissbrauch bedeute und dass der Präsident gar nicht die Befugnisse habe, Zölle zu erheben. Nach Auffassung des obersten US-Gerichts sind Zölle und Steuern eine absolute Hoheitsdomäne des Parlaments. No taxation without representation. Man erinnert sich, mit dieser Parole sind die Vereinigten Staaten im Grunde ins Leben gerufen worden. So hat der Aufstand begonnen, damals gegen die britische Krone, gegen die Kolonialherren, als Siedler, Kolonialisten, Amerikaner könnte man sagen, noch eben unter britischer Oberhoheit sich als Indianer verkleidet haben und an der Boston Tea Party eine ganze Schiffsladung Tee im Hafenbecken versenkt haben. Und eben der Anspruch, sozusagen die Kritik, bestand eben darin, zu sagen, wenn wir schon zahlen müssen, wollen wir auch repräsentiert werden und dadurch natürlich auch ein Parlament haben, eine entsprechende politische Vertretung. Und genau dies ist im Grunde die Voraussetzung, ist sozusagen die Wurzel dieses höchstrichterlichen Urteils. Jetzt im Falle der Vereinigten Staaten von Amerika gegen den US-Präsidenten Donald Trump, der dann in einer ersten Reaktion auf dieses Urteil beschämend reagiert hat. Man muss das so sagen. Er ist also ausfällig geworden, hat die Bundesrichter als Enttäuschung, als Schande auch für ihre Familien sinngemäß bezeichnet, erbärmlich, wie man sich da entsprechend verhalte und sehr, sehr negativ und auch verachtend gegenüber den Institutionen. Damit werden natürlich sich all jene bestätigt fühlen, die immer schon gesagt haben, Trump ist ein fürchterlicher Rüppel und merken es jetzt endlich auch die, die ihn nicht absolut verdammen. Ja, das ist Trump im ganz schlechten Sinne, wie er sich da gezeigt hat. Allerdings auch, wieder interessant, ich will das gar nicht bewerten, ich stelle es einfach dar, wenige Stunden später schlägt er schon wieder zurück, sich auf andere Gesetze stützend, die ihm das Recht geben, zumindest während einer bestimmten Zeit Zölle zu erheben, aus ganz anderen Gründen, mit einem anderen gesetzlichen Rahmen, hat er dann verkündet 10% Steuern auf global, weltweit, gegen alle, und zwar zurückgreifend eben auf ein Gesetz, das ihm die Macht gibt, so etwas für 150 Tage zu verfügen. Dann aber muss der Kongress entsprechend in Aktion treten. Und ich habe es hier ja schon öfters gesagt, an die Adresse all jener, vor allem auch Journalisten, die immer wieder geschrieben haben, dass sich die USA in eine Richtung einer Autokratie entwickeln würden. Trump sei ein Diktator, ein Faschist, all diese falschen historischen Analogien. Tatsache ist, wahr ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine ganz stabile und starke Demokratie sind, mit eben Checks and Balances. Und das ist genau auch die Darlegung, das ist die Sichtweise, wie wir sie jetzt sehen, wie sie auch interpretiert wird durch amerikanische, durch führende amerikanische Medien. Das ist eben der Rechtsstaat, das ist die Demokratie, das ist die freiheitliche Grundordnung, die eben die Vereinigten Staaten von Amerika prägt. Vielleicht zum Detail noch, das ist interessant. Trump stützte sich ja bei seinen Zollverhängungen auf den International Emergency Economic Powers Act von 1977. Und damit konnte er sozusagen rückgreifend auf nationale Notstände, auf den Ausnahmezustand, eben sich diese Macht anheischig machen. Allerdings hat das noch kein Präsident vor ihm so getan. Und diese Verwendung eben jenes Gesetzes ist ihm nun untersagt worden durch das oberste Gericht. Das bedeutet in der Konsequenz natürlich eine starke Einschränkung der Präsidentenmacht. Das ist ein Triumph der Gewaltenteilung. Es ist auch ein Sieg, wenn man so will, für die Freihandelsdoktrin. Allerdings vielleicht eher zufällig. Das ist nicht das Argument der Richter gewesen. Und es ist vor allem natürlich auch ein schwerer Rückschlag für Trumps Kernagenda. Den 10% Globalzoll habe ich als Antwort angesprochen. Da ist dann die Rechtsgrundlage Section 122 des Trade Act von 1974 eben mit temporären bis zu 15% Maximalzöllen erlaubtem Spielraum bei Zahlungsbilanzproblemen. Danach muss der Kongress zustimmen. Trump gibt also nicht auf, sondern wechselt die Rechtsgrundlage. Alle amerikanischen Medien, die wir eingesehen haben, Politico, Wall Street Journal, NBC, Washington Post, New York Times, Guardian, auch konservative Stimmen jetzt von Kommentatoren gehen alle einhellig davon aus, dass dies eine gewaltige Schlappe für den Präsidenten sei und eben das Gericht hier sich mit einem Paukenschlag zurückmelde. Sehr interessant, also was sich da tut. Dummköpfe und Schoßhunde, das ist das Begriffslevel von Trump gewesen. Aber jetzt nicht moralisieren, sich da auch nicht aufschwingen in falscher Selbstgerechtigkeit, das ist halt Trump. Hier allerdings eine sehr schlechte, eine sehr selber erbärmlich aussehende Variante des Präsidenten, aber eben auch der Kämpfer, der dann nicht aufgibt, funktionierende Institutionen. Dann der zweite Knall des gestrigen Tages ist die Verhaftung und danach wieder Freilassung gewesen des britischen Prinzen Andrew, der ja im Strudel des Epstein-Skandals da aufs fürchterlichste mitgerissen wird. Der Vorwurf lautet, er habe vertrauliche Regierungspapiere an Epstein weitergegeben. Es gilt natürlich auch hier die Unschuldsvermutung. Und in den Medien spekuliert man bereits darüber, ob dies der Anfang vom Ende der britischen Monarchie sei. Mir ist Folgendes aufgefallen. Und auch eine Art Schlagzeile hat sich da in meinem Kopf verfestigt, Gerechtigkeit für Prinz Andrew. Meine Ferndiagnose, sie mag falsch sein, sieht folgendermaßen aus, ich halte jetzt den Prinzen Andrew nicht für die hellste Kerze auf der Torte. Er ist kein Genie, es sind auch Leute bekannt, die ihn etwas genauer kennen und seinen zum Teil etwas exzentrischen Lebenswandel beschreiben, also ein wirklich heller Kopf ist er nicht, eher simpel, als solcher wird er geschildert und er hat sich eben in Gesellschaft begeben, vielleicht auch aus Gründen der Nicht-Thronfolge, weil er da eben nur die Nummer zwei ist in der Abfolge, schwierig zu sagen, in eine Gesellschaft begeben, die einfach für ihn absolut negativ ist. Nun, dass man auf ihn losgeht, der Lieblingssohn der Queen, nach dem Tod der Queen, vielleicht auch interessant, hätten sich die Behörden getraut, noch während der Lebenszeit der britischen Königin einen Sohn von ihr auf diese Art in Gewahrsam zu nehmen. Wir werden sehen, also auch da ein vielleicht eher tragisches Opfer seiner eigenen beschränkten Persönlichkeit. Das klingt jetzt wahnsinnig herablassend, vielleicht liege ich auch falsch, das ist so etwas mein Ferneindruck, auch nach Lektüre der betreffenden Artikel. Die CDU stärkt Merz und die deutschen Zeitungen sind eigentlich unzufrieden. Am Parteitag in Stuttgart ist er mit 91% wiedergewählt worden, eigentlich ein starkes Resultat. Gleichzeitig gibt es große Unzufriedenheit laut Umfragen in der breiteren Öffentlichkeit. 75% der Befragten haben Mühe mit dem Regierungsstil und vor allem auch mit der Regierungsleistung von Friedrich Merz, der ja als Hoffnungsträger angetreten ist, der als konservativer, beherzter Rückkehrer zu der liberal-konservativen Agenda der frühen Bundesrepublik sich gewissermaßen verkauft hat. Nichts von dem hat man bis jetzt gesehen, keine richtigen Reformen. Wir haben hier eine Regierung, bei der sich der Eindruck zementiert, die driften da eigentlich im Zeug herum, die haben keine klare Vorstellung, sind eigentlich vor allem damit beschäftigt, an der Macht zu bleiben, zu überleben, sich sozusagen nicht selber total zu lähmen, mit sich selbst beschäftigt, ohne klare Richtung, ohne klare Perspektive, ohne Handlungen, es passiert nichts, es dümpelt so einfach vor sich hin. Und mit allen Deutschen, mit denen man redet, auch in der Schweiz, ist zusehends Fassungslosigkeit zu spüren. Die Deutschen drücken sich ja zum Teil im privaten Hausgebrauch etwas drastischer aus, als ich das mache hier in dieser Sendung. Und es ist schon auffällig, wie negativ das Ganze beurteilt wird. Ich als Schweizer, als Außenstehender, ja, versuche mich immer etwas vorsichtig und nicht den Ereignissen vorausgreifend hier entsprechend vor der Kamera auszudrücken. Aber wenn man so abstellt auf das, was man am privaten Tisch, im Tischgespräch zu hören bekommt, dann ist das also niederschmetternd und die Halbwertszeit dieser Regierung kann nicht mehr allzu groß sein. Aber was sie natürlich zusammenhält, ist das gemeinsame Feindbild AfD, das da auch wieder beschworen wurde durch Friedrich Merz, dass die Partei, die Oppositionspartei, eben einen Angriff plane auf die wesentlichen Existenzgrundlagen der Bundesrepublik. Das halte ich einfach, pardon, für einen hausgemachten Unsinn. Ich meine, dass man überhaupt mit solchen Argumenten in Deutschland durchkommt, mit dieser Pauschalverunglimpfung, die ja eben auch eine Pauschalverunglimpfung aller Wähler ist, über 10 Millionen. Wo ist denn eigentlich der Beweis für diese staatszersetzenden, verfassungsfeindlichen Umtriebe? Und da gelten eben bestimmte Wortmeldungen, die man so lange aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang herausreißt, bis sie dann endlich die gewünschte Bedeutung ergeben sollen. Das reicht einfach nicht aus. Sie können eben auch in Deutschland sagen, was sie wollen, sofern sie nicht gegen ganz bestimmte Rechtsgrundsätze verstoßen. Ja, das ist eingeengt worden, man versucht das zu unterbinden, aber wir haben immer auch wieder Gegentendenzen. Der AfD-Politiker Björn Höcke gewinnt jetzt ja vor Gericht, wenn es darum geht, sich da entsprechend auch rednerisch zu betätigen in Rathäusern, in Auftrittshallen. Ja, dass man darüber redet, dass diese Versuche der Einschränkung der Redefreiheit bestehen, dass es diesen Majestätsbeleidigung-Paragrafen gibt, das sind hochgradig negative Auswirkungen, aber also negative Entscheidungen. Aber was mein Punkt ist, ist, dass man eine Partei aufgrund von Äußerungen einzelner Parteimitglieder doch nie und nimmer auch nur in die Nähe eines Parteiverbots geben kann. Das ist eben auch diese moralisierende Außerkraftsetzung des Rechtsstaats, der Unschuldsvermutung und auch der Beweispflicht der Ankläger. All diese Verrechter und Schuhabputzer, all die, die sich da also wirklich mit dem Flammenschwert moralischer Empörung und Verdammung gegen die AfD auf die Barrikaden bewegen, all die können ja nicht darlegen, was denn eigentlich, was sie denn meinen, was die anderen genau an staatsfeindlicher Energie entwickeln. Ist doch alles Unsinn. Ist ein Gerücht, das durch Wiederholung, man versucht einfach immer, einem etwas anzuschmieren, durch Wiederholung soll etwas, was nicht stimmt, zur Wahrheit herbeigehebelt werden. Aber anscheinend funktioniert das, viele Medien übernehmen das, haben diese, ja, man, schon nicht, man darf nichts Positives über die AfD sagen und so weiter, sonst bist du gleich erledigt. Das ist Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt im öffentlichen Raum. Also Friedrich Merz da gestärkt, aber das große Unbehagen, diese Regierung macht nichts. Orientierungskrise, Sinnkrise und keine Handlungen, keine Verbesserungen. Da sind einfach ein Politiker verzweifelt damit beschäftigt, an der Macht zu bleiben. Ich komme auf die neue gedruckte bzw. E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland zurück. Wir befassen uns mit 4 Jahren Einmarsch Russlands in der Ukraine. Ich habe dazu eine umfangreiche Standortbestimmung geschrieben. Langer Weg zum Frieden. 4 Jahre russischer Einmarsch in die Ukraine. Wo stehen wir? Wie geht es weiter? Die Titelbildillustration, die beiden Staatsoberhäupter Trump und Putin geben sich die Hand, im Hintergrund das Inferno der kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja, der Ukraine-Krieg, der wird nach meiner Auffassung in unserer Öffentlichkeit falsch dargestellt. Und es hat eigentlich alles mit dem Begriff der Zeitenwende angefangen. Das ist auch so ein Gaunerwort, die Zeitenwende. Es gibt, meine Damen und Herren, keine Zeitenwenden in der Geschichte. Eine Zeitenwende soll suggerieren, dass da irgendwo ein Nullpunkt, ein Anfangspunkt stattfindet und man soll dann möglichst nicht hinter diesen Anfangspunkt zurückdenken. Und das ist genau der propagandistische Sinn. Nein, es gibt keine Zeitenwende. Die Geschichte ist ein Fluss von Ereignissen, die alle auf ziemlich schwer enträtselbare Art aufeinander einwirken. Actio, Reactio, der Faktor Mensch, der Irrationalitätsfaktor ist auch immer wieder drin. Darum ist das eine nicht ganz einfach zu dechiffrierende Gemengelage, die sich einem da darbietet. Beim Ukraine-Krieg ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Also man behauptet natürlich eben propagandistisch vereinseitigt, schon in der Kriegslogik drinsteckend, der Ukraine-Krieg sei das absolute, ausschließliche Werk des Bösen im Kreml. Das ist so ungefähr die Theorie. Das ist das Schema. Und natürlich interessant, dieses Schema wird vor allem auch in Deutschland, in den deutschen Medien propagiert. Das hat auch auf die Schweiz übergewirkt, nicht nur auf die Schweiz, auch in Brüssel. Da ist auch eine deutsche Politikerin am Werk. Und man kann ja unschwer hinter dieser Interpretation quasi die Anwendung der eigenen historischen deutschen Erfahrungen auf die aktuelle Geschichte ablesen. Denn in dieser Darstellung erscheint dann Putin wie ein neuer Hitler. Jedes Zugeständnis, jeder Kompromiss wird als Appeasement bezeichnet, also 1938 München, und man unterstellt dem Kreml, die Ukraine sei sozusagen der erste Mosaikstein in einem Welt- und zumindest Europa-Eroberungsplan, Wiedererrichtung der Sowjetunion. Keine Begründungen, keine Belege werden eigentlich dazu angebracht, das wird einfach behauptet, und wer widerspricht, der wird als Putin-Versteher abgebürstet oder dann, wenn es weitergeht, auf die Sanktionsliste gesetzt. Das allein zeigt natürlich, dass das Argument, das diese Propagandisten da vorbringen, keine Substanz hat, sonst müssten sie ja nicht den Widerspruch verbieten. Also, hier legen vor allem auch deutsch geprägte Perspektiven den Maßstab an. Hier legen Deutsche ihre historischen Erfahrungen auf die Gegenwart an. Das ist psychologisch verständlich, ja klar. Man ist einmal gewissermaßen den Bösen erlegen. Man hat zu wenig Widerstand geleistet und heute möchte man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und also ist Putin sozusagen auch das Zielobjekt dieses Verhaltens. Hat natürlich auch etwas Gewissensberuhigendes, wenn man sagen kann, also wir stehen jetzt also wirklich auf der Seite gegen das Böse. Das macht einen natürlich automatisch zum Guten. Die Verteufelung des einen führt zur Heiligsprechung des Verteufelers. Darum ist das ja ein derart verführerischer, versuchungsvoller Vorgang und sehr viele Menschen steigen darauf ein, weil unser Bedürfnis natürlich, uns selber moralisch zu rechtfertigen, ist groß. Da wären wir dann in theologischen Zusammenhängen der Diskussionen. Aber das heißt eben nicht, dass das notwendigerweise stimmt, was da passiert. Und interessant ist, dass eben die Amerikaner eine ganz andere Sicht haben. Sie sagen, nein, Putin ist kein Hitler, er ist kein neuer Stalin, er ist nicht der Welteroberer, er ist ein Partner für den Westen und darum schließen wir Frieden. Und das verunsichert natürlich jetzt in diesen EU-Kreisen, die dann umso wilder um sich schlagen, trotzig, fast ein bisschen wie Kinder, die noch zu Hause wohnen. Da sagt der Vater, so, jetzt müsst ihr euch mal zusammenreißen, ihr seht das völlig falsch, ihr lebt in der Illusionswelt, und die Kinder, die immer noch auf Kosten des Vaters leben, bäumen sich da in ihren Zimmern auf, verbarrikadieren sich und geben sich da der moralischen Überlegenheitsempfindung hin. An so etwas erinnert es zum Teil. Also, Zeitenwende, das können wir vergessen. Dieser Krieg hat nicht begonnen 2022, dieser Krieg hat im Grunde begonnen 2014 mit diesem Aufstand auf dem Maidan in Kiew. Das war ein Halb-Volksaufstand, aber es war eben auch halb eine Intervention der USA. Und dieser Aufstand, diese Explosion damals des Unmuts war ihrerseits wieder eine Folge früherer Einmischungen und Verwicklungen, denn die Ukraine ist seit vielen, vielen Jahrhunderten ein Zankapfel der Imperien, immer schon umstritten, gehörte lange zum russischen Territorium, auch zum Habsburgischen Reich, das wurde wurde zusammengestückelt, diese Ukraine, im 20. Jahrhundert. Ja, es hat dort natürlich auch eine langjährige ansässige Bevölkerung gegeben, so etwas wie eine nationale ukrainische Identität. Aber es war immer auch etwas, ein Kunstprodukt. Und das ist jetzt nicht einfach Kreml-Propaganda, das ist die Lesart von Historikern, die sich da sehr gut auskennen und die vor dem Einmarsch der Russen eben auch noch sich getraut haben, einigermaßen frei aufzusprechen. Also klar, jetzt natürlich in dieser Konfliktsituation gibt es ein vehementes Nation-Building und kommen eben diese nationalistischen Kreise, die übers Ziel hinausschießen, eben weil sie eine Nation, die vielleicht gar keine so richtige ist, jetzt sozusagen im Feuerbad des Krieges aus der Taufe heben wollen. Und vergessen wir nicht, die Ukraine über Jahre zutiefst zerrissen zwischen West und Ost, der Westen russlandfeindlich, der Osten russlandfreundlich, die Krim sowieso zutiefst russisch, darum hatte sie auch einen halbautonomen Status. Und dieser etwas fragile Verbund von Landesteilen, die auseinanderstreben, das war immer schon nicht ganz einfach, das Ganze zusammenzuhalten. Und sie haben bei allen Wahlen, ich kann mich erinnern, in den 2000er Jahren, haben sie immer gesehen, dass der Osten ganz anders gewählt hat als der Westen. Manchmal haben sich die westlichen Kandidaten durchgesetzt, zuletzt aber vor allem die Kandidaten, die eben diese forcierte Annäherung an den Westen nicht favorisierten, die eben eine vermittelnde Rolle, eine sozusagen neutrale Rolle zwischen Russland und Europa und Amerika spielen wollten. Und Janukowitsch, der letzte Präsident, der vor Ausbruch dieser ganzen Bürgerkriegssituation noch gewählt wurde, ja, hochkorrupt, eine problematische Erscheinung, aber gewählt, zweimal bestätigt im Amt. Zuerst bei Präsidentenwahlen, dann bei Parlamentswahlen. Und das ist Ausdruck, dass eben diese Ukraine, die Bevölkerung damals, als es noch freie Wahlen gab oder einigermaßen freie Wahlen, dass sie ihren Wunsch kundtat, hier sich eben nicht so klar auf eine Seite zu schlagen, wie das die westlichen Kräfte wollten. Aber dann ist eben diese ganze Verwicklung um den EU-Beitritt bzw. dieses Assoziierungsabkommen gekommen, 2013/14, dann hat es geknallt. Und massive Einmischung des Westens. Und so hebelte man diese gewählte Regierung aus dem Amt. Ein Putsch, klassischer Staatsstreich. Und die neue Clique hat sich dann über alle Abmachungen hinweggesetzt, gesagt, nein, wir machen keine Neuwahlen, wir installieren uns an der Macht. Und damals ist die Milch sauer geworden. Und dann haben sich eben auch im Osten Leute abgesondert, die waren nicht einverstanden. Das waren eben auch die Wähler, die vorhin eben nicht für diesen handgreiflichen Westkurs von Kiew oder einzelner Leute in Kiew waren oder der ganzen westukrainischen Tendenz. Die ganze Zerrissenheit kam da zum Ausdruck und im Gefolge dessen hat sich ein Bürgerkrieg entspannt. Dieser Bürgerkrieg dauerte und tobte für viele Jahre. Es gab 14.000 Tote, vor allem auf der Seite der russischsprachigen Minderheiten im Osten. Es gab massive sprachdiskriminierende Gesetze. Stellen Sie sich mal vor, wenn man in der Schweiz im Kanton Zürich verfügen würde, dass jetzt im Kanton Genf nicht mehr Französisch eine offizielle Amtssprache wäre, ja, dann hätten wir auch den Feuerteufel im Haus, dann hätten wir auch Feuer im Dach. Wenn so etwas wäre, kann man auch nicht von lupenreiner Demokratie und Vorposten der westlichen Zivilisation sprechen. Nein, und eben Einmischung der Amerikaner, der Westmächte, ganz massiv, Krieg, Minsker Verhandlungen, keine Lösung, Wiederaufflammen des Bürgerkriegs, massive Einmischung des Westens mit der NATO, faktische NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Und das ist der Hintergrund des Einmarsches. Rechtfertigt das die Politik von Putin? Nein, das nicht. Aber man muss sich natürlich schon selbstkritisch auch auf westlicher Seite, auf der Seite der Sieger des Kalten Kriegs warum musstet ihr denn unbedingt den russischen Bären derart reizen und provozieren? Warum musstet ihr ihn da mit der glühenden Eisenstange im Auge herumfuchteln? Weil irgendwann schlägt man zurück und Großmächte haben es nun einmal nicht so gern, wenn andere Großmächte in ihre Reviere vordringen und sozusagen über Jahre ihre militärischen Infrastrukturen, ihre Krallen, könnte man sagen, ihre nuklearen Krallen bis ins eigene oder frühere ureigene Sicherheits- und Einflussgebiet vorlagen. Können Sie das machen? Ist das verboten? Nein, verboten ist es nicht, aber es ist einfach eine Dummheit oberster Klasse, wenn man dadurch eben etwas provoziert wie diesen Ukraine-Krieg, den man dann wieder, die die Amerikaner sind da in der Hauptrolle drin, wenn man das nachher wieder mühsam beenden muss, mit unzähligen Toten. Und was mir einfach nicht gefällt, was meinem Gerechtigkeitsempfinden widerspricht, ist dieses permanente Putin-Bashing, das einfach ausblendet, komplett ausblendet, die gewaltigen Fehler des Westens. Und der Westen ist der Sieger im Kalten Krieg und der Sieger in einer bestimmten Auseinandersetzung, hat auch eine Verantwortung nachher, dass das, was kommt, nicht völlig aus dem Gleis geworfen wird. Aber genau das hat man gemacht, man hat es sogar noch aktiv betrieben. Und jetzt kommen diese Heuchler und all diese Selbstgerechten und stellen sich blind und sagen Zeitenwende. Und ja, niemand darf die Frage stellen, was eigentlich vorher war. Und dass man diese Verprimitivisierung, dass man diese Verkrüppelung der geistigen Auseinandersetzung, dass man die mitmacht in den Medien, dass es da vor allem auch in Deutschland tonnenweise Bänkelsänger, Vertreter und Mitpropagandisten, Mitläufer gibt, die es eigentlich besser wissen müssten oder die vielleicht auch mal in ein Geschichtsbuch schauen sollten oder nur zumindest mal ihren journalistischen Job machen sollten und vielleicht einmal mit ein paar Russen zu sprechen, anstatt sich da beträufeln und berauschen zu lassen von der Propaganda in Kiew und von einem Präsidenten Zelensky, bei dessen Heiligsprechung ich eben auch nicht mitmachen kann. Dieser Kult um die Ukraine, das ist doch auch nicht sachlich tragbar, das ist doch selber, da merkt man, dass etwas nicht stimmen kann, denn die ukrainischen Präsidenten, nicht nur Zelensky, aber er gehört in diese Reihe, selber hochkorrupt, die haben sich ja hergegeben, eine Politik zu betreiben, ja auch einen Missbrauch ihres Landes zuzulassen in dieser geopolitischen Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Und als Präsident hast du die Aufgabe, auch eine Politik zu machen, die also nicht dazu führt, dass dein Nachbar mit 6500 Atomraketen dermaßen provoziert wird. Also diese, ja, die Absolutionserteilung da an den ukrainischen Präsidenten, verbunden mit dessen Hochstilisierung als Vorposten der freien Welt, das ist pure Selbstgerechtigkeit, pure Verdrängung und vor allem soll damit eben vernebelt werden die Mitverantwortung des Westens bei diesem Krieg. Und man muss das ganz deutlich, und das argumentiere ich in meinem Artikel, herausstreichen, ohne die NATO-Osterweiterung, also ohne das Vorlagern der Nuklearkrallen, die haben die Atombasen da immer näher an die russischen Grenzen gerückt, in Rumänien, Polen und so weiter, ohne dies gäbe es den Ukraine-Krieg nicht. Und jetzt könnte man ja mal darüber diskutieren, da könnte einer sagen, Herr Köppel, Sie irren sich. Aber darüber wird ja gar nicht diskutiert, sondern das heißt dann einfach, ja, das ist diese typische Kreml-Propaganda. Nein, das ist es nicht. Das ist Historie. Und das sagen Leute, die sich nicht erst seit 48 Stunden, nachdem sie gemerkt haben, dass die Corona-Pandemie vorbei ist, plötzlich über Nacht zu Russland- und Putin-Experten mutiert sind, aber keiner darf ihn verstehen, dass sie nicht Leute von diesem Kaliber, sondern Leute, die sich wirklich auskennen, die so sagen. Also, kurzum, meine Standortbestimmung zum Ukraine-Krieg, die andere Sicht hier dargelegt und auch die Perspektiven. Hoffen wir, dass sich die Amerikaner und die Russen einigen können. Es gab einige Aufregung jetzt um eine Depesche im Wall Street Journal, dass die Friedensverhandlungen gescheitert seien, dass das nicht weitergeht. Die Russen wollen ja den Donbass voll, die Ukraine sollen abziehen, auch von den Festungen, die noch nicht besetzt, die sie noch besetzt halten. Sie möchten eine neutrale, NATO-freie Ukraine und sie möchten die völkerrechtliche Anerkennung der Krim und auch die Aufhebung der Sanktionen. Die Amerikaner sind mit allem einverstanden, aber die Ukrainer sperren sich, die Europäer sperren sich. Mit was für einer Perspektive, was bezwecken eigentlich die EU-Europäer, die ja mit Geisterarmeen jonglieren und Geldern, die sie gar nicht haben, mit Schuldenbergen auf Kosten kommender Generationen, Regierungen, die selber nicht in der Lage sind, in ihren Ländern dafür zu sorgen, dass die Züge pünktlich fahren. Ich meine, das ist ja auch eine groteske Realitätsflucht, die wir da tagtäglich beobachten können, aber die halten jetzt also nach Kräften dagegen, anstatt die Amerikaner zu unterstützen und Druck auf die Ukraine zu machen, dass sie hier einwilligen. Aber eben, man ist natürlich Gefangener jetzt von seiner eigenen Propaganda, von seiner eigenen irrigen Strategie der totalen Konfrontation gegenüber Russland. Von dem kommen diese Politiker nicht herunter. Aber mein Verdacht ist, dass immer mehr Bürger in der Europäischen Union, gerade auch in Deutschland, da eben nicht mitmachen und sagen, wir wollen das nicht. Wir finden das völlig unvernünftig. Wir finden es auch nicht richtig, dass Putin einmarschiert ist. Und uns ist das auch unheimlich, wie dieser Staat da regiert wird. Wir wollen das auch nicht hier haben. Aber dass man deswegen alles aufs Spiel setzt, dass man sich selber kaputt macht mit dem, die Wirtschaft vor allem, das ist doch eine völlig unsinnige Politik. Und die Amerikaner haben es gemerkt. Und anstatt, dass nun diese Eurokraten dankbar wären gegenüber Trump, dass er versucht, einen Frieden herbeizuführen, der ja vor allem im Interesse Europas ist, halten sie dagegen. Also hier wird schon eine Politik betrieben, bei der sich der Verdacht aufdrängt, ist das im Interesse der Bevölkerung oder ist das einfach im Interesse gescheiterter Politiker, die nicht zugeben wollen, dass sie sich nach Strich und Faden geirrt haben. Das ist so vielleicht etwas die Darstellung oder die These, die ich zur Diskussion stelle, die natürlich auch widerspruchsfähig ist. Man kann das anders sehen, man kann die Nuancierungen anders machen, aber klar, ich mache da auch kein Geheimnis draus. Ich bin auch der Pflichtverteidiger jener, die immer nur am Pranger stehen und mit denen man gar nicht redet. Und hoffentlich auch ist das so, hoffentlich gibt es da noch einen Pflichtverteidiger. Ist ja erstaunlich, dass am Ende des Tages immer wieder ich das quasi sein muss, weil niemand anders das macht. Aber das ist halt auch ein Bestand unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Also hier meine Standortbestimmung jetzt etwas eklektisch aus dem Heft gezogen. Das ist die Argumentation in dieser Ausgabe. Ich wähle AfD. Dominik Kettner, Edelmetallhändler und YouTube-Star im grossen Gespräch mit Roman Zeller. Das ist interessant, einfach mal mit Deutschen zu sprechen, wie sie sehen, Deutsche, die eben im Mainstream auch nicht vorkommen, sehr erfolgreiche, unternehmerisch wirkende Deutsche, die etwas aussprechen, was ja offensichtlich der Fall ist, denn ungeachtet all der auch Gräuelpropaganda über die AfD sind ja immer mehr Deutsche bereit, dieser Partei eine Chance zu geben, ihr eine Stimme zu geben, weil sie eben unzufrieden sind mit dem anderen. Sie sagen vielleicht, ja, die AfD finde ich auch nicht optimal. Aber das andere, das hat ja bewiesen, wie schlecht das es ist. Und wenn jetzt die, die es nicht auf die Reihe kriegen, permanent auf jenen rumhacken, die es noch gar nicht versuchen konnten, dann merken doch die Deutschen, da merkt jeder, dass das einfach eine ganz billige Strategie ist, um sich da irgendwie aus der eigenen Misere herauszuschummeln. Elon Musk, der Da Vinci unserer Zeit, Porträt des genialsten Unternehmers, den die Welt je gesehen hat. Elon Musk, an dem putzen sie sich auch die Schuhe ab, aber das greift zu kurz. Elon Musk ist wirklich eine Figur, unglaublich, ein Renaissance-Genie, ein Renaissance-Unternehmer, der die Fähigkeit hat, die sich verrückt anhörenden Visionen oder sich wirklich also als abwegigst darstellende Visionen in die Tat umzusetzen mit großem unternehmerischem Erfolg. Und ich sage Ihnen, das hat meine allergrößte Bewunderung, dieser Idealismus, diese Kraft und dieses Billige, sich auch da wieder etwas die Schuhe abputzt, das überzeugt mich überhaupt nicht und ist Ausdruck einer Mentalität, die den Erfolg nicht anerkennen kann. Und das finde ich keine Qualität, meine Damen und Herren. Das ist eine Stärke in den Vereinigten Staaten, dass eben in den USA die Leistung anerkannt wird. Egal, wer sie erbringt, egal, woher einer kommt. Und die besten Leute gehen deshalb in die USA. Und wenn wir uns in Europa glauben, den Luxus leisten zu müssen, uns im Schmollwinkel sozusagen überheblich, süffisant, zynisch über das zu äußern, dann sägen wir an den Grundlagen unseres eigenen Erfolgs. Und in diesem ganzen überheblichen Musk-Bashing, das natürlich auch politisch motiviert wird, kommt eben dieses falsche Denken zum Ausdruck, dass eben unsere Regierungsparteien, viele Regierungsparteien, eben auch politisch ins Werk setzen, indem sie immer mehr den Staat ausdehnen, immer mehr Regulierung, immer mehr Freiheitsbeschränkungen, immer mehr Belastungen gegen Unternehmen und verhindert unternehmerischen Erfolg politisch. Und da gehört es natürlich dazu, dass man sehr erfolgreiche Unternehmer verbal bekämpft, aber auch politisch bekämpft. Sie versuchen ja auch Musk fertig zu machen mit seiner Plattform X. Das allerdings wird sehr schwer sein, denn mit seinen Starlink-Satelliten, stellen Sie sich vor, dort ist er auch präsent, mit diesen Starlink-Satelliten kann er das alles umgehen. Also Elon Musk ist ein Da Vinci unserer Zeit. Er ist ein Unternehmer, der in der Raketentechnologie gewaltig stark ist. Wenn wir da in der Geschichte zurückgehen, das ist eine umstrittene Person, aber auch eine Person, die dann in den Vereinigten Staaten Gewaltiges geleistet hat im Raketenprogramm, also eine Art Werner von Braun, jetzt nicht irgendwo ins Politische hinein spielend, Werner von Braun, der Raketengenius, der aus Deutschland in die Amerika, in die Vereinigten Staaten dann emigriert ist, ja, mit einer dunklen auch Vergangenheit, das ist mir bewusst, aber einfach als Raketenkonstrukteur. Das ist mein Punkt hier, eine überragende Erscheinung. Dann auch hat er etwas von Henry Ford, dem Autobauer, und er ist auch ein Verleger wie ein William Randolph Hearst mit seinem freiheitlichen Portal X. Das sind sozusagen drei Unternehmerbiografien, die in einer Person zusammenkommen. Meine Bewunderung hat Elon Musk. Gianni Infantino, der Fußball soll neutral bleiben, der FIFA-Präsident mit einer ganz wichtigen Intervention. Und Oscar Lafontaine äußert sich zum Versagen der christlichen Kirchen. Dies bei doch jetzt etwas fortgeschrittener Zeit schon, ich will es abbrechen hier an diesem Punkt, damit Sie den Samstagmorgen noch genießen können. Dies, die Themen sowohl aus den Medien wie auch in der neuen Weltwoche. Würde mich freuen, wenn Sie bei uns reinschauen. Weltwoche.de, da sind Sie auf der Website, sind Sie dabei. Die andere Sicht aus Schweizer Perspektive. Wir kommen wohlwollend nach Deutschland, wir sind nicht die Besserwisser, aber wir sagen einfach aus Schweizer Sicht, wie wir sehen, neugierig und eben auch mit Menschen im Gespräch, um etwas herauszufinden, wie die Deutschen ticken. Zum Beispiel jetzt eben dieser Edelmetallhändler und YouTuber, mit dem mein Kollege Roman Zeller sich unterhalten hat. Ihnen allen einen schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Wir melden uns zurück.